jetzt wirklich die Dankbarkeit nicht ganz verlieren. Zum einen, weil ich überhaupt nicht zu Verträgen nach Berlin käme, außer es gäbe die Urania. Und die wieder können Sie mich nicht einladen, wenn Sie nicht regelmäßig in die Urania kämen. Und darum danke ich Ihnen beiden. Es gibt andere Möglichkeiten noch, auf die wollte ich hinweisen. Am 13., also Samstag in 8 Tagen, gibt es auch eine Friedensveranstaltung. Ialana, das sind Juristen, die als Pazifisten auftreten, haben eine Kundgebung vor dem Palais von Ex-Pastor Gauck und dem wollen die Delegierten nehmen. Und das geht auch um 15 Uhr dafür. Dann haben wir ausgemacht, mit der Urania jetzt schon zu merken. Am 12. Mai soll es wieder eine Veranstaltung sein. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich vermute, die wird gehen über Jan Hus. Das haben Sie schon geahnt. Das muss sein. Nicht aus kirchenhistorischen Gründen, sondern weil in seiner Person sich alle Konflikte und Gegensätze, auf die wir jetzt gestoßen sind, wie in einem Brennglas bündeln. Das kann nicht anders als spannend sein und so revolutionär, wie der Mann, ohne es sein zu wollen, war. Dann haben wir ausgemacht, dass es im Dezember, 2. Dienstag im Dezember, auch einen Vortrag gibt und der wird lauten Grenzgänger. Und da kommen diejenigen vor, die wir schon ein wenig erwähnt haben, Leute, die im Tartarus sitzen. Das ist Prometheus, Sisyphus, Tantalos, Ixion. Die ganze Herrschaft von Verdammten, die werden wir da aus der Hölle holen. Aber auch nette Leute, wie zum Beispiel Perseus, der hat eine Frau, die man gefesselt hatte und von einem Walfisch bedroht wurde, gefangen, erlöst und dann geheiratet. Also solche Leute braucht man auch. Und dann gibt es noch andere, will ich nicht vorwegnehmen, bis zum Dezember. Alles, was Sie heute gehört haben, lässt sich nachlesen in diesem Büchlein Wendepunkte. Oder was eigentlich besagt das Christentum. Und wenn Sie noch mehr wollen, gibt es auf Podcast ohne Mühe einzugoogeln, Drevermann Nordwestradio, da finden Sie Redefreiheit. Wenn Sie Drevermann Redefreiheit eingeben in Google, stoßen Sie auf das Nordwestradio Bremen. Da finden Sie 10 Sendungen, 3 Stunden lang, zu allen möglichen Themen und dann jeden letzten Samstag im Monat wieder ab 19 Uhr abends bis 22 Uhr. Jetzt aber am vorletzten Samstag, denn sonst hätten wir Weihnachten. Also jetzt am 20. Genau, 20. Dezember wäre die nächste Sendung um 19 Uhr. Sie kriegen das nicht in Ihrem Radio, aber im Internet ohne jede Mühe. Da kann man anrufen von New York City und von Sydney. Haben wir alle schon gehabt und aus Berlin natürlich auch. Diejenigen, die jetzt schon gehen möchten, denen wünsche ich, dass sie gut nach Hause kommen, rechtzeitig zu den Abendnachrichten, um zu merken, wie anders die Welt ist, als wir sie wollen. Diejenigen, die noch hier bleiben, denen wünsche ich dasselbe. Die späteren Nachrichten gibt es hier auch. Und sie hätten Gelegenheit zu sprechen über was immer sie wollen. Danach noch können wir Bücher signieren, aber dann hätten wir halt 10 ungefähr, Viertel vor 10. 2 Minuten Pause, dass alle gehen können, die sie möchten. Sammeln, was irgendwie an Hinweisen, Ergänzungen, Einwänden, Wichtigkeiten sagen möchten zum Thema, ohne Thema. Eine Frage muss ich weitergeben. Die ganze Welt soll ein Geschenk sein, dann wäre es doch dem Beschenkten überlassen, was er damit macht. Aber die Erde gehört doch allen Geschöpfen und wir können mit ihr nicht machen, was wir wollen. Ergibt sich nicht ein Widerspruch? Das ist eine so schöne Frage, dass ich die auf keinen Fall untergehen lassen möchte. Damit beginnend sind jetzt Sie dran. Ja.
Wiederholt das dann über das Mikrofon.
Ich muss auch nicht, wenn Sie sprechen, verständlich sein. Wie kann man jemanden dahin erlösen, sagen Sie sogar, dass er fähig wird zu verzeihen? Dostojewski, Schuld und Sühne ist so eine Frage. Und sind da nicht immer wieder auch böse Gedanken, die man über den anderen hat und die sich verfestigen? Wie kommt man dahin zu verzeihen? Verstehen, ja, verzeihen, nie. So zitieren Sie Dostojewski. Ich bin mir sicher nicht ganz korrekt, aber so Dinge liebt er auch zu schreiben. Das gebe ich gerne zu. Wir sammeln weiter. Ja?
Eine Spekulation. Aber was wäre gewesen, wenn das Episkopat von Bischof Degenhardt unter das Pontifikat von Papst Franziskus gefallen wäre? Und halten Sie es für möglich, dass dieser Zug der Menschlichkeit auch in der katholischen, also sagen wir mal, diese Form der jesuanischen Botschaft wieder in der katholischen Kirche um sich greifen kann? Halten Sie die katholische Kirche für reformfähig?
Also wenn Sie schon, wenn Sie schon mit kontrafaktischen Ideen beginnen, ist natürlich schwer zu glauben, dass die in der Zukunft anders werden. Aber ich versuche mein Bestes. Gut. Ja.
Ich möchte anmerken, dass Gott eigentlich die Schöpfung, zu der sie erschaffen wurde, nicht als Religion versteht.
Eine Menge Fragen jetzt. Und das letzte jetzt mit Satan ist eine Weiterentwicklung und ein ganz neues Problem. Gott, die Schöpfung und die Religion, die Botschaft Jesu zur Versöhnung, und was tut der Teufel dazwischen? Das ist so ein Konglomerat jetzt von Fragen, die für Sie aber ein einheitliches Glaubensbekenntnis ergeben. Wir müssen darüber weitersprechen. Neue Fragen.
Wenn wir den Menschen definieren als einer.
Zum einen, was ist es mit der katholischen Lehre von der Unauflöslichkeit der Ehe? Jesus hat das gesagt, was Gott verbunden hat, sollen Menschen nicht trennen, aber in den Tagen Jesu gab es die Vielweiberei. Da kann man ehelich treu eigentlich unschwer sein. Man braucht nicht noch eine fremde Frau, wenn man schon im eigenen Harem genug hat. So verstehe ich Sie. Bei uns heute natürlich alles viel schwieriger. Monogamie und ja. Und das andere, was ist mit der Geburt Jesu und dem alten Ägypten? Das sollte ich nochmal deutlicher machen. Sie hatten das.
Wenn wir den Menschen definieren durch...
Verstanden habe ich, was wir denn machen mit den unvernünftigen Tieren. Wie können wir die integrieren in ein Weltbild der Liebe und der Güte? Ich glaube, das geht, aber dann müssten wir die Tiere noch mal freundlicher interpretieren, als dass sie bloß vernunftlos wären. Gut. Okay. Zusätzliche Fragen. Ja. Ob ich glaube, dass Gott leidet unter dem, was auf der Welt passiert, das ist ein Gedanke, der in der christlichen Theologie immer wieder genauso formuliert wird, aber äußerst ambivalent ist. Eine schöne Frage, der ich gerne nachgehe. Ja. Verstanden haben Sie, dass eigentlich nur vorbehaltlose Liebe Menschen dahin bringt, Menschen zu werden, zu heilen sogar. Aber wie kann man das, wenn man selber sich so ganz anders fühlt und eigentlich selbst mehr Liebe braucht, als man schenken könnte? So verstehe ich Ihre Frage. Ja. Wenn doch alle Religionen irgendwie auf dasselbe Ziel hinweisen, gewissermaßen die eine Sonne in verschiedenen Fenstern aufnehmen, soll man dann nicht doch auch sagen, dass alle Religionen auf die Liebe hin ausgerichtet sind? Ich höre dazwischen Ihre Frage, und soll man das glauben, wenn man sieht, wie die Religionen in unserer Gegenwart sich aufführen, bis heute gewesen sind, sodass man manche Atheisten verstehen kann, die sagen, der Menschheit wäre es ohne Religion tausendmal besser gegangen. Das schreibt sogar der mir sehr freundliche Plutarch vor 2000 Jahren. Die Phöniker hätten ohne Gott besser gelebt als mit ihrem Baal. Dem mussten sie Kinder schlachten und opfern. Und welche Religionen waren nicht so? Inklusive der Kapitalismus als moderne Religion. Also wer befreit uns vom Wahnsinn? Die Tiere nicht, aber wir selber, wenn wir, na gut, neue Frage. Oh, wenn ich nach Berlin komme, die Fragen bringen mich spätestens zu dem, was ich eigentlich auch sagen wollte, aber das Thema nicht. So kommt nicht hinein. Also wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, hat Helmut Schmidt gesagt, aber was machen denn die Entscheidungsträger, wenn sie mal Visionen hätten? Wie sähe denn das aus? Ja, das kann ich gerne erläutern. Solche Visionen hätte ich mengenweise. Ja. Wie kann man was? Ach so, IS. Mhm. Das ist jetzt konkret gefragt für das, was im Nahen Osten beginnt. Die IS überwinden mit Liebe, wird es jetzt nicht spätestens fantastisch. Hat nicht Obama recht, Raubbombe ist das Einzige, was die kapieren. Nur tote IS-Leute sind gute IS-Leute. So war es bei den Indianern, so ist es auch bei Islamisten. Ja, ja, wir wollen es positiv, genau, genau. Langsam wäre ich froh, wir hätten nicht so
viel. Können Sie noch einmal ausführen, warum es nicht ausreicht, die Sehnsucht nach Gott zu erklären, mit dem, was die englischen Psychoanalytiker, auch die Beziehungstheoretiker sagen, der Niederschlag früher Beziehungserfahrung ist oder den Mangelerfahrung aus dieser Zeit?
Das ist eine schöne Frage an die Psychoanalyse. Haben nicht all die Theoretiker recht, die sagen, die Vorstellung von Gott ist der Rest infantiler Objektbesetzung aus der frühen Kindheit. Deshalb sagen wir, ja, Gott ist ein Vater. Spricht ja schon für sich. Und selbst wenn wir sagen, er ist die Mutter, sind wir bei denselben Erfahrungen eigentlich nur noch ein Stück tiefer. Ändert aber das Schema nicht. Die Menschen bleiben so lange kleine Kinder, als sie Götter glauben. Eine sehr schöne, weil persönlich betroffene Frage. Seit Jahrtausenden spreche ich und leuchtet auch ein, sehen Menschen sich nach Liebe und warum geht es immer wieder nicht? Und warum läuft es immer wieder anders? Das wüsste man nur gerne. Ja. Gibt es nicht zwischen innen und außen eine Verbindung, wie sogar zwischen Atheismus und Religion? Liegt das nicht alles in uns selber? Sie bemühen den Konfuzianismus, aber Sie könnten auch den Buddhismus bemühen oder was auch sonst. Eine wichtige Frage, weil sie uns theoretisch nochmal genau hinzuschauen hilft. Ich sollte dringend anfangen, Fragen zu beantworten. Ich bin so glücklich, auch keine weiteren mehr zu sehen, außer Sie. Sie sagen, es gibt Schwarmverhalten, schon das ist ein Problem. Aber jetzt gibt es auch noch Verwirrungen, weil in der Bibel dauernd andere Übersetzungen auftauchen. Und was macht man jetzt als Bibelleser? Mal steht da, wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen, dann revidierte Aufgabe, soll das durch das Schwert umkommen? Ja, was denn nun? Und so weiter. Ein Riesenspektrum und ich versuche jetzt mal in irgendeiner Weise das abzuarbeiten. Das erste scheint mir, dass die Frage nach der Schöpfung, mit der Sie auch begonnen sind, nicht so einfach sich stellt, wie wir glauben. Denn um auf die Idee zu gelangen, diese Welt, die wir vorfinden, könnte eine Schöpfung sein, muss man relativ sich im Einklang mit sich selber finden, relativ zumindest sich selber akzeptiert fühlen und in gewissem Sinne einverstanden mit der Welt, wie sie ist. Wir tun meistens so, als sei der Begriff Schöpfung wie eine Selbstverständlichkeit und die meisten von Ihnen werden sogar gelernt haben, den simpelsten Argumenten folgen zu sollen. Die ganze Welt kann doch nur bestehen, weil es einen Schöpfer gibt. Nichts entsteht aus nichts. Also muss es eine Macht geben, die es gemacht hat und die nennen wir Gott. Den Schöpfer. Wir setzen im Grunde das Kausalprinzip, um Gott zu beweisen. So hat die Theologie bis heute argumentiert.
Doch vor einer Weile sagte mir eine Frau ganz empört, das sind doch alles Idioten, die nicht an Gott glauben. Meine Katze, wie soll man die denn erklären durch den Zufall? Das muss doch eine hohe Vernunft sein, also jedenfalls schlauer als ich selber. Ich hätte meine Katze nicht erfunden. Das ist ein so wunderbares Tier. Schön, dann konnte ich versuchen, jedenfalls darauf hinzuweisen, dass die Katze aus Gründen schön ist, die nicht nur schön sind. Wie gehen wir mit den Tieren um? Die Katze ist schön als ein Kleinwildjäger. Restlichtverstärkung im Augenhintergrund. Weiche Ballen, die so empfindlich sind, dass sie sogar das Laufen einer Maus in den Schwingungen auf dem Erdboden fühlen können. Schnurhaare, ein Gehör so feinnervig, ungefähr 20 Mal besser als unsere Ohren, schon gar meine. Die Sprunggewalt, die Eleganz, die uns staunen macht. All das ist notwendig, um Mäuse und Kleinwild zu jagen. Aus der Sicht einer Maus ist die Katze ein Ungeheuer. Die geborene Grausamkeit. Und wenn Sie nur sehen, wie die Katze eine Maus fängt, so wie die meisten Feliden, mit endlosen Spielen, mit Totschütteln, mit einem Übermaß an Spieltrieb, den wir als Sadismus empfinden würden, ist die Frage, an was wir jetzt noch glauben sollen. Darwin erklärt uns genau das. Der Schöpfungsgedanke macht uns genau das zum Problem. Wie kann ein Gott der Güte diese Welt erschaffen? Hat Gott Mitleid, fragen Sie. Arthur Schopenhauer meinte, ich möchte nicht Gott sein. Das Leid der Welt griff in mir ans Herz. Die Diskussion ist so alt wie der griechische Philosoph Epikur, 300 vor Christus. Er meinte, ein Gott kann kein Gott sein, wenn er Gefühle hätte. Denn dann wäre er unvollkommen. Er wäre nicht glücklich, er müsste leiden. Darum hat Gott keine Gefühle. Dann schreibt der Kirchenvater Lactanz 500 Jahre später, dann ist er auch kein Gott, wenn er keine Gefühle hat. Das ist jetzt wieder christlich. Aber Sie merken, dass Sie im Grunde beide recht haben. Über die Gefühle Gottes können wir uns eigentlich nur projektiv Gedanken machen. Wir haben keine Ahnung, was Gott fühlt. Glauben sollten wir, dass er uns meint als Personen. Und dann entdecken wir überhaupt erst den Gedanken der Schöpfung. Nicht über den Kausalsatz, sondern durch die existenzielle Lücke, die wir im Dasein schließen müssen. Die Kontingenzlücke, die uns als Individuen mit keiner Naturwissenschaft erklärt. Dann kämen wir auf die Idee, dass Gott die Welt geschaffen hätte. Wenn Sie es biblisch wollen, weil Sie von der Bibel her argumentieren, wären das zwei Konträraussagen. Einmal steht da, dass Gott wohnt in einem Licht, das niemand schauen kann. Das heißt, alles, was Gott ist, werden wir durch natürliche Erkenntnis nicht formulieren können. Es entzieht sich uns schlechterdings, so wie wir beim Blicken in die Sonne nur blind werden können. Die andere Aussage steht im Johannesevangelium, wer mich sieht, sieht den Vater. Wir müssten sagen, erkennt zum ersten Mal den Hintergrund der Welt als eine gütige, väterliche Macht. Das lernt man nur im menschlichen Gegenüber. Jetzt hätten wir den Glauben an Gott, die Welt und an Christus. Und eine Menge von Problemen sind, wenn wir von Gott als dem Vater reden, ist das nicht der versteinerte Ödipus-Komplex. Projizieren wir nicht lediglich kleinkindliche Erfahrungen, die wir jetzt verewigen? Die Frage ist fundamental, weil durch die Psychoanalyse eine eigene Form des Atheismus im Abendland mit psychologischen Gründen, Schopenhauer und Nietzsche im Vorlauf, Freud dann in der Summe, mit großer Wirkung aufgelaufen sind. Denn recht hat Freud. Wie oft erlebe ich in der Psychotherapie, wenn von Gott die Rede geht, dass nicht Freiheit und Liebe und Menschlichkeit und persönliche Reife gemeint sind, sondern verinnerlichte Ängste aus Kindertagen. Schuldgefühle bis zum Unsinnigen, ewige Vorschriften der Außenlenkung, die man treu befolgt, Dogmen, die man so verinnerlicht hat, dass schon das mögliche Denken von etwas anderem als Glaubenszweifel mit Füßen getreten werden müssen, Triebunterdrückung in jeder Form. Das alles gilt dann für Religion und Sigmund Freud meinte kurz und bündig, die Religion, die er kennengelernt hat, ist eine kollektive Zwangsneurose. und man soll der Menschheit von morgen was Besseres wünschen. Schluss damit. Da hat er recht, und ich meine, er hat recht in der Weise, wie wir die Propheten im Alten Testament schon agieren sehen. Man hat Götzen voller Angst zu etwas Absolutem gemacht, innerweltliche Erfahrungen, die man mit Gott verwechselt. Damit Ihre Frage eine einfühlbare Antwort bekommt, argumentiere ich mit Carl Gustav Jung einmal. Er meinte, dass es gar nicht anders geht, als dass wir schon als Kinder, wenn wir zur Welt kommen, ein Erwartungsschema mitbringen. Wir erwarten, dass wir aufgefangen sind von einem Gegenüber, das uns willkommen heißt, das uns Geborgenheit, Wärme, Nahrung, Sicherheit, Schutz und das Gefühl der Liebe schenkt. Das alles umschreibt das, was man den Mutterarchetypus nennt und was sich auch übersetzen lässt als eine Art Vorvertrauen oder Urvertrauen. Mit dem kommt ein Kind in die Welt und es braucht schon eine erhebliche Menge von Enttäuschungen, ehe man ihm das abgewöhnt. Dass die Angst schließlich stärker wird als der Vertrauensvorschuss, mit dem wir als Kinder in die Welt kommen. Das Problem ist jetzt, dass wir dieses Bild, das Urbild der Mutter, lebenslänglich mitnehmen. Der Mann oder der Junge, der mit 15 sein Mädchen in die Arme schließt, weiß nicht, aber folgt mehr oder minder dem alten Erwartungsbild, positiv wie negativ, wie Sie auch sagen, das was war und was vermisst wurde. Beides soll jetzt regeneriert und komplementiert werden am Gegenüber. Das Problem ist, der andere, das Mädchen, die Frau, ist nicht die Mutter. In keiner Weise. Und man selber auch nicht mehr der kleine Junge. Mehr und mehr muss man jetzt lernen, dass der Mutterarchetyp schon nicht identisch ist mit der Mutter, die man erlebt hat. Die hat das nur mangelhaft ausgefüllt. Nicht mit der Partnerin, die kann das auch nicht. Auch nicht der Psychotherapeut oder die Therapeutin. Keinerlei absolute Erwartungsvokabel an Schutz und Geborgenheit geht auf in der endlichen Welt, aber wir leben damit. Und um die Menschen an unserer Seite in ihrer Begrenztheit gelten zu lassen, müssten wir das Vertrauen, mit dem wir auf die Welt kommen, im Absoluten festmachen. Sonst überfordern wir alle Menschen an unserer Seite. Mit anderen Worten, ich glaube, dass der beste Prozess der Psychotherapie oder der reifenden Menschlichkeit darin besteht, ein Vertrauen zu lernen, das über die Menschen hinausgeht und dann wieder zu den Menschen zurückkommt, in all den Konfliktfällen. Ich kann es auch noch simpler sagen. Gerne, wenn ich mit Psychoanalytikern diskutiere, sage ich, ihr macht euch was vor, wenn ihr sagt, ihr seid Feinde der Religion. Das stimmt bei allem, was neurotisch ist in der Religion. Aber schon, dass ihr euch einlasst auf einen Patientin, einen Patienten, viele Jahre lang, das ist Psychoanalyse, und habt keine Ahnung, was für Probleme auf euch zukommen. Verrät doch, dass ihr selber ein Vertrauen habt, sogar in den kranken Patienten, viel mehr als der an Vertrauen für sich je gelernt hat. Das könnt ihr empirisch überhaupt nicht begründen. Ganz im Gegenteil, empirisch zeigt sich, wie oft ihr schon gescheitert seid. Trotzdem glaubt ihr immer wieder daran, die menschliche Seele ist ein Organ, fähig durch Güte sich selbst zu regenerieren. Das ist ein Glaubenssatz. Jenseits aller Empirie. Außerdem, ihr nehmt ein Individuum viel ernster als die Krankenkassen, als die Gesellschaft, als die Verzweckungsorgane des Kapitalismus. Ihr glaubt an den Menschen. Wieso eigentlich? Wo ihr seht, was das für triebgelenkte Bestien sein können. Und habt selber Theorien dafür. Das Böse im Menschen. Trotzdem glaubt ihr immer daran, Menschen seien perfektibel durch Zugang für Güte, durch Verstehen. Das alles zeigt mir, dass die Religion kein Possenstück ist, das wir noch als Surplus oben drauf setzen, sondern eine elementare Bedingung, uns als Menschen zu vollziehen. Jetzt sagen Sie aber, ist denn nicht Verstehen und Verzeihen grundverschieden? Verstehen kann ich alles Mögliche, aber verzeihen? Sie haben vollkommen recht. Ich plädiere zum Beispiel dafür, dass man Leute wie Adolf Hitler, statt sie zu dämonisieren, endlich versteht. Wir kriegen Katastrophen der Geschichte erst dann hinter uns, wenn wir begreifen, wie sie zustande kommen. Wenn wir sagen, Hitler ist eine Zumutung oder eine Heimsuchung oder die Dämonie, das Böse, etwas Wahnsinniges, Es erklärt alles nicht, was wirklich ist. Hitler war ein Mensch. An allererster Stelle. Selbst wenn wir sagen, er war psychiatrisch krank, aber wieso war das die Krankheit eines ganzen Volkes? Das alles muss man verstehen. Tut man es nicht, wird man es nie überwinden. Schon, dass wir nur das kriminalisierte Urteil, das Böse schlechthin, und dann das Verstehen unter Verbot stellen. Wer Hitler versteht, relativiert ihn, ist der Vorteil. Ich glaube gerade umgekehrt, je besser wir verstehen, desto ungeheurer würden wir uns selber. Und damit müssten wir uns auseinandersetzen. Das Verzeihen ist jetzt eine andere Geschichte, da haben Sie vollkommen recht. Beim Verzeihen müsste ich die Perspektive des Betroffenen selber annehmen. Und ihm das Recht wiedergeben, unter uns zu leben. Ihn wieder aufnehmen. Ihn, den Täter, in die Schar seiner Opfer. Das geht tatsächlich nur, wenn man selber über die Verletzungen gereift ist. Das kann ein langer Weg sein, zu gebieten ist das überhaupt nicht und dennoch liegt eine menschliche Selbstverständlichkeit darin. Wenn wir nicht verzeihen, behalten wir das Trauma endlos bei uns. Fixieren uns darauf, bleiben an die Vergangenheit gebunden und kommen nicht weiter. Erst wenn wir das Verstehen schließlich läutern, indem wir selber zu uns finden, können wir dem anderen verzeihen, dass auch er nur so war damals, wie er war. Und daran mitarbeiten, dass er sich über den Zustand hinaus entwickelt.